Willkommen zum Content Snack, die Folge für schnelle Tipps zwischendurch. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Content Mosaik, jeder Inhalt zählt. Wir, das sind Lars Stetten, Podcast- und SEO-Berater und ich, Valerie Wagner, Journalistin und Podcasterin. Und nun viel Spaß bei einer neuen Folge Content Mosaik. Gewöhnen wir uns an oberflächliche KI-Inhalte, Lars? Das hast du mitgebracht für unseren heutigen Content-Snack. Und da hast du von AI-Slop gesprochen. Was ist das? Das habe ich ehrlicherweise zum ersten Mal gehört, als du mir das Thema vorgeschlagen hast. Und erzähl mal, was hat es damit auf sich?
AI-Slop. Also in meinem mittelmäßigen Englisch musste ich natürlich auch erstmal überlegen, was könnte Slop sein, aber hinter Slop steckt so ein Begriff wie Schlick. Man sagt auch Abfall oder ja, kann auch noch drastische Worte wählen, aber es geht sozusagen um KI-Inhalte, die einen, naja, vielleicht nicht den höchsten, die höchste Qualität haben oder zumindest irgendwie, ja, vielleicht als minderwertig angesehen werden oder zumindest kritisch sind.
Okay.
Ja.
Also da sprichst du von automatisierten KI-Inhalten, oder?
Ja, also automatisiert ist natürlich immer so ein großes Wort, ne? Was ist automatisiert? Also alles, was natürlich irgendwie von einem Chat, ChatGPT und so weiter produziert werden kann, kann natürlich auch minderwertiger Inhalt sein. Das kannst du natürlich automatisieren, indem du natürlich dann, wenn du einen richtigen Prompts gefunden hast und merkst, das geht richtig durch die Decke zum Beispiel irgendwie auf einen Kanal, dann kannst du natürlich das auch ein Stück weit automatisieren.
Ne? Also und da geht es quasi zuschwemmen. Genau, das ist ja dann wieder der Schlick, der da kommt. Und im Grunde geht es dann also um Ziel, geht es dann um Klicks, um Rankings und darum, Aufmerksamkeit zu erzeugen, oder?
Das ist so der häufigste Fall, ne? Also die Content Creator alle kämpfen um viel Klicks, um viel Engagement, wie man ja immer so schön sagt. Und das funktioniert einfach. Das ist halt das Krasse, ne? Also es gibt ja auch entsprechend Beispiele, die es zeigen. Also ich kann natürlich immer so ein bisschen als blinder Nutzer drüber lachen, weil ich natürlich so ein bisschen von diesem Ding nicht so getriggert werde wie andere.
Kannst du das ein bisschen erläutern? Weil ich wollte dich auch noch fragen, wann und wo und wie du KI nutzt für dich. Und was meinst du, warum wirst du nicht so sehr getriggert wie andere?
Es geht ja hier hauptsächlich zum Beispiel um KI-Bilder. Ja? Also du kannst mittlerweile mit KI einfach Bilder sehr fotorealistisch oder auch künstlerisch absurd und wie auch immer in allen möglichen Stilen erzeugen. Und das ist natürlich ein Thema, was mich jetzt nur peripher, also natürlich für meine Kunden und für mein eigenes Content-Marketing wichtig, aber ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie auf Instagram rumhänge und sage, wow, was ist denn das hier wieder für ein Bild? Und das ist sozusagen, deswegen triggert mich das nicht, das meine ich damit.
Aber jetzt trotzdem mal kurz die Zwischenfrage, wie nutzt du KI oder wie gehst du damit um?
Ich versuche hoffentlich relativ vernünftig. Das heißt, du kennst es ja selber, das ist ein Riesenspielzeug und ich bin auch ein Stück weit ein Spielkind. Das heißt, natürlich nutze ich das nicht immer nur produktiv, aber ich denke schon meistens der schon der Fall. Also für meine eigenen Inhalte zur Recherche natürlich viel, weil die Dinger mittlerweile natürlich auch in Minuten, Sekunden, Minutenschnelle da Quellen ohne Ende durchscannen können. Und wenn du es ein bisschen vernünftig, richtiges gutes Prompting hast, kriegst du dadurch auch, kannst du gute Antworten kriegen. Du musst natürlich Quellen immer checken, weil auch viel Mist mal drin sein kann. Aber gerade für Recherche ist es natürlich viel wert. Für Inhalte erstellen, da bin ich immer so ein bisschen vorsichtig. Ja, eine Gliederung zu erstellen, alles gut, alles tippitoppi, um vielleicht erste Ideen zu erzeugen, auch gut. Aber um komplette Sachen damit zu erstellen, da bin ich jetzt kein großer Freund davon.
Und wie lang sind so deine Prompts im Schnitt? Also ich bin ja immer ziemlich kurz angebunden mit der KI.
Ja. das heißt, du machst eher so den Einsatzprompt?
Ja, genau.
Oder, ja. Ja, ich bin irgendwie, genau, ich ich bin da sehr unterschiedlich. Also ich probiere auch verschiedene Sachen aus. Ich gebe manchmal auch recht komplexe Prompts. Ja, also ich mache da wirklich dann so 3 Fragen in einem Prompt rein und solche Geschichten. Und bin, ja, es gibt jetzt nicht den Standard-Prompt oder so weiter. Ich versuche dann einfach auszuprobieren und lieber und dann den Leuten nochmal nachzufragen. Was mich immer nervt an ChatGPT ist, das Ding meint ja immer sehr schlau zu sein und dann gibt einem immer sozusagen die nächste Task vor. Also sagt dann immer, damit könntest du heute jetzt auch noch das und das machen und denke mal, das weißt du gar nicht, was ich machen will damit. Also, und das ist manchmal dann so, ja, okay, es ist vielleicht logisch, aber ich denke auch, nee, aber du willst mir auch gerade versuchen, meine ganzen Daten hier raus, von mir rauszuziehen. Ja, das finde ich so ein bisschen das Gefährliche an der Geschichte. Und das fällt gar nicht auf.
Genau, ne? Das fällt ja. Ne? Dann sagt, ah ja, recht hat er. Ah ja, die Maschine redet mit mir. Ah ja, das ist ja wie ein Gespräch. Da gebe ich jetzt nochmal was dazu. Ah ja, stimmt, da hat er eigentlich recht. Könnte man eigentlich machen. Hallo, du sprichst mit einer künstlichen Intelligenz.
Richtig.
Lass die nicht so in dich reingucken.
Wir schweifen ein bisschen ab.
Genau. Also nochmal zurück, KI schlägt, ne, hast du gesagt. Und ich gehe mal davon aus, es sind ja keine Menschen, die dann irgendwo, also ich habe zwar neulich was über diese Scam-Fabriken gehört, ein Podcast von Andan, kann ich sehr empfehlen. Die sitzen da irgendwo in Myanmar in irgendwelchen Fabriken und scammen Menschen in Europa. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es mit dieser KI und dieser Überschwemmung, das sind jetzt nicht unbedingt echte Menschen, die da sitzen, sondern auch wieder KI oder Botnetzwerke, die sich da ans Werk machen und die Social-Media-Kanäle überhäufen, oder?
Du meinst bei diesen Scamming-Netzwerken, ne?
Also was nicht da beim Scamming, jetzt bei der KI.
Bei dem
AI-Slop. Da geht es ja wahrscheinlich nicht, da werden ja keine Menschen irgendwo sitzen und irgendwie Prompts schreiben und sagen, okay, jetzt blasen wir das mal raus, sondern das wird ja eher so mit Bots.
Ich glaube, es ist eine Mischung, ne? Also das ist natürlich, irgendjemand muss natürlich erstmal, entwickelt auch die Ideen. Und ich meine, wenn du jetzt selber einen Instagram-Kanal hast und willst da entsprechend den richtig hochziehen, weil wie gesagt, Klicks kannst du schön monetarisieren nachher das Ding, dann ist es natürlich auch erstmal die Möglichkeit, natürlich selber KI-Inhalte zu erzeugen. Und wir hatten in den Zeiten vom Wahlkampf, da können wir natürlich den amerikanischen Wahlkampf als Paradebeispiel nehmen, was da alles an Fake-KI-Zeug produziert worden ist, um den anderen fertig zu machen, sage ich mal so ganz platt. Da stecken natürlich Menschen dahinter, ne? Also es ist ein Wahlkampfteam.
Ja.
Dass das natürlich durch Bots und so weiter dann durch nochmal verstärkt werden kann. Klar.
Ja. Also. Da komme ich auch schon zu den Risiken dieser Inhalte. Ja. Was sind denn so die Risiken? Also ich kann mir einfach vorstellen, dass es ist oft einfach eine falsche Darstellung, eine verzerrte Darstellung. Und ich glaube, es ist auch oft einfach nur Provokation. Was für Risiken gibt's, um Aufmerksamkeit zu erzeugen? Ne?
Ich glaube, erstmal ist es halt, es ist total schwierig, halt echt von falsch zu unterscheiden. Also es ist immer das Risiko, man glaubt irgendwas, also man nimmt etwas als Wahrheit zum Beispiel, und es ist halt nicht die Wahrheit. Also man kann sich natürlich auch einfach instrumentalisieren lassen sozusagen. Das ist vielleicht ein großes Risiko. Es ist natürlich ein großes Risiko, ist einfach ein Zeitfresser, sage ich jetzt mal ganz blöd gesagt. Das Risiko selber, sich da irgendwo so einer Bubble zu zetteln, also gerade aus Business-Kontext finde ich, ein riesen Zeitfresser. Und du kannst dich natürlich auch in diesen Dingen verlieren, das wissen wir alle. Und was ich halt mitgekriegt habe, ist halt gerade diese Bilder, die können eine gewisse Faszination ausleben oder ausstrahlen, besser gesagt. Es gibt da wohl dieses berühmte Beispiel von diesem Shrimp Jesus.
Ja.
Das heißt, es wurde ein Jesus-Abbild wurde sozusagen erzeugt aus diesen Shrimps.
Ach Gott.
Es ist so absurd und fast, manche würden es als blasphemisch bezeichnen. Aber es ist halt mega durch die Decke gegangen und es ist absurd. Und es gibt Menschen,
Ich beschreibe es mal kurz für die Hörer. Ne? Also da geht es einfach um ein Bild von Jesus, der hat quasi nur ein menschliches Gesicht, sieht so nach oben, und der Körper, das ist alles aus Schrimps. Ja, also da gibt es jetzt auch schon die unterschiedlichsten Adaptionen. Manchmal ist er einfach nur so verkleidet mit so kleinen Schrimps, die an seinem, also die seinen Körper formen quasi. Manchmal hat er zwei große Schrimps als Arme. Also so wird es irgendwie dargestellt. Ja. Also ich finde es, weiß ich nicht.
Ist nicht meine Welt, aber es gibt Leute, es sind fast nur so, ne? Und das gibt es irgendwie in allen Möglichkeiten. Und weil halt diese Fotos und diese Bilder halt eine Wirkung erzeugen. Ne?
Gleich geht's weiter. Ihr findet Lars übrigens auf rundumsichtbar.de oder auf LinkedIn unter Lars Stetten und mich auf valerie-wagner.de und auch auf LinkedIn unter Valerie Wagner. Viel Spaß beim Weiterhören.
Ja.
Also ich hab noch was anderes auch, ein neueres Beispiel. Mhm. Ich habe hier ein Bild von Demi Moore und Bruce Willis und vor ein paar Tagen oder ja, wenn die Folge rausgeht, schon vor ein paar Wochen, wurde ja bekannt, dass Bruce Willis in der Vollzeitpflege jetzt lebt, weil der hat ja diese sehr spezielle Demenz, die sehr seltene, und es geht jetzt ein Bild im Netz rum und da quasi Demi Moore macht ihre Wange an die Stirn von Bruce Willis und hat so hinten hinter seinem Ohr die Hand, und sie schauen beide sehr traurig und es sieht wirklich sehr echt aus, aber also wenn man halt genau hinschaut, dann sie und weiß, dass die ja nicht mehr zusammen sind, dann weiß man auch, dass es fake ist, und wenn man genauer hinschaut, sieht man auch, dass es KI generiert ist. Und dieses Bild geht auch gerade durch Instagram, weil ganz viele drauf reingefallen sind, weil sie das nicht, sie fanden das so berührend und so touchy und so, und dann haben sie das festgestellt und waren absolut enttäuscht. Und auf der einen Seite, ja, total schlimm, finde ich auch, und richtig krass, ne, dass man da so schon drauf reinfallen kann. Auf der anderen Seite finde ich es aber gut, dass es quasi erkannt wurde und dass die Leute jetzt aufmerksamer werden und sagen, hey, ich gucke da nochmal zweimal hin, ja, also auch
wir, ist richtig.
Wir zu Hause sagen das ja auch, also wir sagen auch, ja, kann das sein oder ist es KI? Ja.
Es ist ein ganz spannendes Thema, ne? Also es geht natürlich jetzt auch ein bisschen in so psychologische Themen rein. Auch ein Stück weit lassen wir uns ja auch vielleicht absichtlich, vielleicht schwierig gesagt, aber absichtlich täuschen ist vielleicht ein falscher Ausdruck. Aber wenn wir in einer gewissen Stimmung sind, zum Beispiel, sind wir ja vielleicht auch eher offen für Täuschung.
Ja, richtig.
Das heißt, weiß ich nicht, du bist in einer Lebenskrise oder weiß ich, oder du suchst einen Partner oder sowas, und du bist ja total dann vielleicht offen. Da habe ich auch schon Folgen gehört, die dann auch gerade mit dem Scamming, wo die dann in diese Falle reinrocken. Und das kommt ja alles in die gleiche Ecke. Also wir müssen natürlich immer aufpassen, dass wir unsere eigenen Emotionen, also dass wir uns sozusagen nicht instrumentalisieren lassen, sozusagen von dieser KI, weil wir unsere Emotionen dann fehlgeleitet, wenn du so willst. Ne?
Ja. Und das ist so krass, wenn man dann noch weiter drüber nachdenkt. Ja, Social Media an sich ist ja schon so ein wahnsinniges Provoziermaschine und aufmerksamkeitsheischendes Gerät. Ja, und ist ja auch schon so programmiert, dass die Beiträge, die meisten Interaktionen und meistens negative Interaktionen hervorbringen, gepusht werden, ja. Und jetzt kommt noch der KI-Faktor dazu. Also am allerbesten ist, glaube ich, wenn wir alle Social Media verlassen. Ist jetzt zwar doof, das in einem Content-Marketing-Podcast zu sagen, aber ganz ehrlich, Lars, ich finde es richtig krass, ne, weil wir müssen auf so viele Dinge aufpassen, ja.
Ich glaube, es gibt halt Inhalte, die schon dazu in der Lage sind, sozusagen Unterschied zu machen, also wirklich Inhalte, die wirklich einen sachlichen Wert haben, die einen informationellen Wert haben. Ja, es wird immer schwieriger, es zu überprüfen, aber gerade ein Thema EAAT, dazu haben wir ja eine Folge gemacht, ist halt dieses Thema, und da geht es einfach darum, das eigene Expertentum, die eigene Erfahrung halt rüberzubringen.
Ja.
Und das grenzt natürlich schon so ein bisschen ab von KI.
Okay, also du bist jetzt quasi bei der Lösung im Bereich AI-Slop und Online-Marketing.
Richtig.
Du sagst, EAT-Kriterien müssen erfüllt werden, und dann passiert was, dann dann wird man nicht überrannt von der KI oder?
Dann hat man halt eine Chance, in diesem ganzen Schlick nicht unterzugehen. Ja, also, weil.
Also, ja, wir wechseln jetzt die Seite, ja. Wir wechseln jetzt die Seite, genau, hin zu Content-Ersteller. Darum geht es bei uns im Podcast: Content erstellen oder genau, einfach Content-Marketing zu machen. Wir kommen jetzt quasi der Lösung schon etwas näher, Lars. Du sagst ganz klar, und das ist ja schön, ne? Also all die Menschen, die schon eine Weile im Content-Marketing und Online-Marketing tätig sind, die freuen sich ja jetzt, weil EEAT sind ja die Qualitätsrichtlinien von Google, sage ich jetzt mal. Und wenn wir die also weiterhin berücksichtigen, dann haben wir immer noch eine Chance stattzufinden, sagst du?
Sag ich, genau, weil dieser AI-Slub, also der Schlick, das klingt ja erstmal so, wow, jetzt habe ich eigentlich gar keine Chance. Am besten machen wir alles Social Media, alles dicht, keine Chance. Ja, es wird schwieriger, aber es ist ja nicht unmöglich. Und wenn man halt auf diese authentischen, wirklich authentischen Dinge Wert legt und wirklich Inhalte teilt, die wirklich nur wir originär erzeugen können, weil wir die Erfahrung haben, dann ist halt schon macht es halt schon den Unterschied und die können auch funktionieren. Das heißt, darum geht es halt, ne?
Und was sagst du, für welche Art von Content funktioniert dann? Also How-Tos zum Beispiel, wo diese Maschine ja überall nachlesen kann, ja, How-to-Podcast, keine Ahnung, wie nehme ich eine Podcast-Folge auf? Das ist jetzt nicht mehr der Content, den ich schreiben sollte.
Ja, also gerade, genau, also wenn du wirklich dieses Beantworten von sehr einfachen Fragen oder solche Geschichten, da ist halt schwierig, ne? Da kannst du halt natürlich über der KI auch vieles schon beantworten lassen oder da ist die KI einfach fast teilweise stärker. Aber umso mehr es natürlich auch produktnäher zum Beispiel geht oder wirklich ins Detail geht, umso mehr kannst du natürlich deine eigenen Dinge ausspielen, Erfahrungen mit Kunden oder mit zum Produkt Sachen, Tests, Analysen, alles was, wo eine KI ja das nicht machen kann. Ne? Eine KI macht keine Analysen zu irgendwelchen Programmen oder solche Geschichten.
Also dann mal ein Bild, Lars, für die Zukunft. Was ist so, was wird uns retten vor der KI? Also als Content-Marketeers.
Ja, erstmal ist sozusagen, es hat ja zwei Ebenen. Ne? Einerseits aufpassen, aus Sicht des Konsumenten, aber natürlich, weil wir alle auch als Unternehmer natürlich auch Konsument sind, aufpassen, was ist wirklich gut, richtig guter Inhalt, und natürlich auf der anderen Seite Inhalte zu erzeugen, die halt wirklich einen Mehrwert bieten, indem sie halt nach diesen EEAT-Kriterien halt vorgehen, Erfahrung, also wirklich, dass man zeigt, dass man eine Autorität ist, also diesen Expertentum herauszustellen und die Vertrauenswürdigkeit halt wirklich zu zeigen und nicht auf dem Rücken der Nutzer sozusagen eine Vertrauenswürdigkeit vorzugaukeln, wenn du so willst. Ne? Darum geht es mir auch ein bisschen.
Und auch Thema unserer aktuellen Staffel ist ja auch Marke, ne? Personal Branding und so weiter. Genau. Wer keine Marke ist, findet nicht statt. Und vielleicht auch die Überlegung, und das ist ja was immer mehr auch kommt, auch sogar in der Podcast-Bubble, ne? Also in meiner Podcast-Bubble ist das auch immer wieder Gespräch. Hochwertige Inhalte sind nur noch hinter einer Bezahlschranke zu finden. Gibt es natürlich auch wieder Pro und Contra, aber das ist so die mögliche Zukunft. Aber warum Bezahlschranke? Weil die dann da nicht hinkommen? Oder also was steckt da dahinter, hinter der Überlegung? Naja,
also natürlich Bezahlschranke, ich meine, ist natürlich erstmal die Idee, ein gutes Geschäftsmodell aufzubauen, ne? Also gibt ja immer mehr, ne? Also du siehst ja auch, dass gerade die großen SZ oder so weiter, jetzt mittlerweile ihre ganzen Podcasts hinter ihr Abo-Modell stecken, wo sie am Anfang vielleicht noch frei rausgegeben haben, die Podcasts. Das können sich natürlich so große Verlage oder Marken natürlich auch eher leisten. Aber man sieht es ja immer mehr, dass alles in die Bezahlschranken gesteckt wird. Ich bin ja, man muss halt immer gucken als kleiner Unternehmer, inwiefern man sich natürlich da auch zu sehr selber vielleicht den Traffic abgräbt, weil die Leute natürlich nicht alle gleich bereit sind, irgendwie schon wieder ein Abo abzuschließen für jemanden, den sie nicht kennen. Also ich glaube, du musst wirklich richtig guten Content erzeugen und auch in der Lage dazu sein, regelmäßig sozusagen nochmal eine Schippe draufzulegen, um halt auch so einen zusätzlichen bezahlten Kanal anzubieten. Weil, sagen wir mal, über 0815 Content wird es nicht funktionieren.
Ja, super, cool. Ja. Dann sind wir am Ende unserer Folge unseres Content Snacks. Und wir hoffen, euch hat es gefallen. Bleibt uns gewogen und bis nächste Woche. Ciao.
Auf bald. Ciao.